Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Haus atmet Pracht aus allen Poren. Die vergoldete Apostelschranke auf dem Altar, die riesigen Mosaike im Rund der Kuppel, die schiere Weite des Raums, sie sind prächtig anzuschauen und sollen die Seele einschwingen in die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur Pracht atmet dieses Haus. Es strahlt auch Macht aus. Es repräsentiert den Machtanspruch seiner Erbauer nicht nur im politischen Raum, sondern gerade auch über die Herzen und Seelen der Menschen. Schon die 7 und dann die 12 Stufen der großen Haupttreppe stellen den Dom in die Höhe. Eine durchaus gewollte und heute eher lästige Barriere. Sie verlangen denen, die hinauf und hinein wollen, schon eine erste kleine Anstrengung ab. Die Gittertore tun ein Übriges. Und die Distanzen. Überall Kronen und Monogramme. Ja, dieses Haus atmet Macht aus allen Poren. Und Macht fordert Unterordnung, wenn nicht gar Unterwerfung. Befehl fordert Gehorsam und Gehorsam kann ich nicht leiden. 1906, am 16. Oktober, betritt eine etwas merkwürdige Soldateska das Rathaus von Köpenick. Kommandiert werden die Männer augenscheinlich von einem Hauptmann des 1. Garderegiments. Auf seinen Befehl hin besetzen sie die Ausgänge, unterstellen die im Hause anwesenden Gendarmen ihrem Befehl, verhaften den Bürgermeister und seinen Stellvertreter, requirieren nach heutigem Wert bemessen etwa 25.000 Euro, die eigens von der Bank hergeschafft werden mussten. Der Hauptmann quittiert ordentlich den Empfang, befiehlt, das Haus noch eine halbe Stunde besetzt zu halten, bevor er sich dann mit der Stadtkasse auf den Weg zurück nach Berlin macht. Alle, ausnahmslos alle Beteiligten kooperieren. Nein, sie gehorchen. Sie gehorchen dem Befehl eines vorbestraften Schusters, der einen besonders dreisten Raub geplant und durchgeführt hat. Natürlich, Sie haben es alle längst gemerkt, ich rede von Wilhelm Vogt, der als Hauptmann von Köpenick ins allgemeine Bewusstsein eingegangen ist. Befehl und Gehorsam, so einfach geht das. Einer, der sich mit der Pracht der Mächtigen umgibt, befiehlt und die anderen gehorchen. Im Grunde, auch wenn ganz Deutschland sich darüber amüsiert hat, war das nicht lustig, sondern entlarvend. Und noch viel entlarvender war die Reaktion des Kaisers. Es wird überliefert, dass er auf die Presseberichterstattung der folgenden Tage hin einen ausführlichen Bericht anforderte. Keineswegs empört, sondern eher belustigt und auch ein bisschen anerkennend. Sein Kommentar soll gewesen sein: Da kann man sehen, was Disziplin heißt. Kein Volk der Erde macht uns das nach. Na, hoffentlich nicht, denke ich da. Was für ein Wahnsinn! Schon der bloße Anschein von Macht reicht aus, ein ganzes Rathaus lahmzulegen. Der Sieg des militärischen Kadavergehorsams über die gesunde Vernunft, über die Staatsordnung, über die Persönlichkeit des Einzelnen, das ist es, was sich gestern in der Köpenicker Komödie in grotesk entsetzlicher Art offenbart hat, schreibt die Berliner Volkszeitung am nächsten Tag. Und so habe ich bis vor kurzem auch den Hebräerbrief verstanden. So hat Jesus, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Gehorsam lernen durch Leiden? Was für ein schrecklicher, was für ein grausamer, was für ein menschenverachtender Gedanke. Leider lange Jahre, vielleicht jahrhundertelang, durchaus dominant. Zum Beispiel in der Pädagogik. Eine Tracht Prügel hat noch niemandem geschadet. So habe ich viele Jahre auch die unheimliche Geschichte von der Bindung Isaaks verstanden. Gott allein aufgrund eines abstrakten Gehorsamsanspruchs testet Abrahams Loyalität aus, der sofort bereit ist, auf Gottes Befehl hin seinen eigenen Sohn zu schlachten. Was für ein schrecklicher, was für ein grausamer, was für ein menschenverachtender Gott. Und so, leider muss ich es sagen, habe ich lange auch das Passionslied von Paul Gerhardt verstanden. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Das lyrische Ich belauscht in den Strophen 2 und 3 einen Dialog zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Der Vater: Geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Kinder, die ich ausgetan zu Straf- und Zornesruten. Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß. Du kannst und sollst sie machen los, durch Sterben und durch Bluten. Und der Sohn? Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will's dir tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. Was für eine sohnesverachtende Haltung des Vaters. Und was für ein grässlich destruktives Selbstbild des Sohnes. Ein Menschenfresser Gott. Der Sohn übt Kadavergehorsam. Wer will an einen solchen Gott glauben? Ich nicht. Als junger Mann habe ich eine Woche im Kloster Münster-Schwarzach verbracht. Wir waren eine Gruppe Zivildienstleistender. Etwa 15 junge Männer, die das benediktinische Leben kennenlernen wollten. Der Novizenmeister begleitete uns durch diese Tage, die vor allem in der Teilnahme am Stundengebet und an den Mahlzeiten der Mönche bestanden. Vormittags arbeiteten wir in Betrieben des Klosters mit und nachmittags gab es Einführungen in die Regel Benedikts, stille Zeit und den einen oder anderen Vortrag über das Kloster. Ich war fasziniert. Das geheimnisvolle Chorgebet der Mönche, das gemeinschaftliche Leben, die Arbeit in der Gärtnerei taten mir gut. Am Ende der Woche konnten wir, wenn wir wollten, Einzelgespräche mit einem der Patres führen. Und wie ich wollte. Ich erzählte dem Mönch, wie beeindruckt ich war. Und ich sprach davon, dass ich mir eines nicht vorstellen könne, wie die Mönche dem Abt Gehorsam versprechen. Der Pater erzählte mir daraufhin von seinen eigenen Problemen mit dem Gehorsam. Natürlich gehörten auch zu seinen Erfahrungen Stichworte wie Widerspruch und Widerstand. Gehorsam, sagte er, müsse immer wieder geboren werden aus der Auseinandersetzung mit dem, was von ihm erwartet werde und dem, was er selbst wolle. Nicht um Aufgeben des eigenen Wollens gehe es beim Gehorsam, sondern um Freiheit. Freiheit auch von den eigenen Wünschen. Soweit so theoretisch. Aber dann erzählte mir der Mönch vom Gehorsam des Abtes. Gehorsam des Abts? Ja, genau. Über 100 Mönche gehorchen dem Abt. Das ist manchmal schwer. Aber der Abt gehorcht über 100 Mönchen. Und das ist 100-mal schwerer. Ich war ein bisschen ratlos. Gehorsam nicht gegenüber einem Kaiser, einer Uniform, einem Papst oder einer anderen Autoritätsperson, sondern Gehorsam gegenüber den Menschen, die der Abt zu leiten hat. In der Benediktsregel heißt es dazu, die Mönche sollen sich in gegenseitigem Gehorsam überbieten. Und im Evangelium sagt Jesus, wer groß sein will unter euch, der sei euer aller Diener. Gehorsam ohne Befehle. Gehorsam im Hören aufeinander. Meine Ratlosigkeit wich einem gewissen Respekt. Wie wenn der Gehorsam gegen Gott, von dem die Bibel so häufig spricht und eben auch hier im 5. Kapitel des Hebräerbriefs, wie wenn der Gehorsam gegen Gott ähnlich funktionieren könnte. Gottes Sohn hat Gehorsam gelernt, sagt die Schrift. Genauer, obwohl er der Sohn war. Mit seinem Gehorsam gegen Gott verlässt Jesus also sozusagen die Sohnesrolle. In dem, was er litt, tritt der eine Sohn an die Seite seiner Schwestern und Brüder. Ihr Leiden wird sein Leiden. Unser Elend wird sein Elend. Unser Tod wird sein Tod. Und so lernt er Gehorsam. Nicht gegen den Vater. Den Gehorsam gegen den Vater konnte der Sohn Gottes schon immer. Sondern er lernt Gehorsam gegen seine Geschwister. Oh ja, Jesus lernt. Ausdrücklich wird das im Neuen Testament nur an dieser Stelle gesagt. Aber erzählt wird es immer wieder. Jesus lernt von einer kanaanäischen Frau. Sie möchte, dass Jesus ihre Tochter heilt. Zunächst weist er diesen Wunsch schroff und ein wenig überheblich zurück. Aber durch ihre Hartnäckigkeit begreift er dann, dass er nicht nur einen exklusiven Kreis, sondern an alle Menschen gewiesen ist. Und diese Lernfähigkeit gießt Jesus sogar in ein Gleichnis, in dem ein selbstzufriedener, ungerechter Richter sich weigert, einer lauten, unbequemen Witwe Recht zu sprechen. Aber ihre Hartnäckigkeit bewegt ihn am Ende zu einem Besseren. Der Sohn Gottes lernt von seinen Geschwistern und erzählt von einem Gott, der vom Leiden seiner Kinder lernt. Und von diesem Gott erzählt übrigens auch längst vor Jesus die hebräische Bibel, seine Bibel also. Sie erzählt von dem Gott, den das Unheil der Sintflut reut und der lernt, seinen Zorn zu beherrschen. Ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Die Schrift erzählt von dem Gott, der vom Leiden Abrahams und seines Sohnes Isaak auf dem Weg nach Moria lernt und sein menschenverachtendes Gebot zurücknimmt, als sein Engel dem Abraham das Messer aus der Hand windet. Und das Neue Testament erzählt vom Sohn Gottes, der die Müdigkeit und Abgekämpftheit seiner Truppe wahrnimmt, sich die Sklavenschürze umbindet und ihnen die Füße wäscht. An diesen Jesus kann ich gerne glauben, der in den Tagen seines irdischen Lebens die Bitten und Flehen seiner Geschwister, unserer Geschwister, hier und überall mit lautem Schreien und mit Tränen vor Gott gebracht hat. Das Leiden der Welt als Gottes Lehrbuch. An diesen Gott will ich gern glauben. An den mutigen Gott, der sich selbst korrigiert. An den empathischen Gott, dem das Leiden seiner Kinder nicht egal ist. An den Gott, der sich im Gehorsam gegen seine Kinder selbst überbietet. Denn dieser Glaube ist verwegen. Er ist kühn und ist Medizin gegen Resignation und Verzweiflung. Viel zu oft machen wir ja die Erfahrung, dass die Tränen der Verzweiflung, die vor Gott geweint werden, eben nicht so schnell versiegen. In der Ukraine fließen sie seit über einem Jahr. und lautes Schreien gellt durch die Folterkeller dieser Welt nach wie vor. Bitten und Flehen bleiben so oft unerhört, auch in meinem Leben und wahrscheinlich auch in deinem. Unerhört. Und wir Menschen verschmerzen unerhörte Gebete genauso wenig wie Jesus in Gethsemane oder auf Golgatha. Aber er, fügt der Hebräerbrief an dieser Stelle frech hinzu, er ist erhört worden. Das ist die Frechheit des Osterglaubens. Denn Ostern unterscheidet den einen Sohn Gottes von seinen Geschwistern. Für uns ist die Erhörung unserer Gebete oft noch Zukunftsmusik. Das Ende allen Leides, das Abwischen aller Tränen sind für uns nur eine Hoffnung. Aber weil der eine Sohn Gottes von dem, der ihn aus dem Tod erretten konnte, erhört und aus dem Tod errettet worden ist, ist diese Hoffnung begründet. An Jesus hat Gott, der aus dem Tod errettet, ein Exempel statuiert. So wird unser älterer Bruder, unser aller Vorbild, so wird der Sohn Gottes, der auf unser Leiden horcht, zum Urheber aller Seligkeit. Bei denen, die wiederum auf ihn horchen. Dieser Gehorsam des Glaubens ist eine lebenslange Lernaufgabe. Für Jesus und für uns. Und zu diesem Lernweg gehört der Rollenwechsel dazu für Jesus und für uns. Die Kunst des Gehorchens gelingt umso besser, je mehr wir horchen. Der Abt muss, um gehorchen zu lernen, 100 Mönchen zuhören, ihre wahren Bedürfnisse verstehen. Eltern müssen, um ihren Kindern gehorchen zu lernen, genau hinsehen und hinhören, nicht einfach tun, was diese fordern, sondern erkennen und möglich machen, nach Möglichkeit, was sie wirklich brauchen. Und das gilt für alle, die andere führen sollen, ganz genauso. Wie wenn wir alle dem gehorsamen Christus gehorchen würden. Dann würden alle zuhören. Die regierende Bürgermeisterin ihrer Stadt, die Generäle ihren Soldatinnen und Soldaten, die Ärztinnen und Ärzte ihren Patientinnen und Patienten, die Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülerinnen und Schülern und so weiter und so fort. Wir würden uns im gegenseitigen Gehorsam überbieten. Ja, an diesen Christus kann ich gut und gerne glauben. Auf ihn will ich horchen, damit ich meinen Geschwistern gehorchen lerne. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.